Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Daraufhin stieg Jesus in das Boot, seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so dass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Aber Jesus sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen, wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. Was willst du von uns, Sohn Gottes? Schrien sie. Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war, auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg, alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen. Das ist das Wort des Herrn.
Jesus Christus, wir bitten dich, dass du bei uns durch deinen Geist anwesend bist. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst, dass du unsere Augen öffnest für deine Wahrheit, die Wahrheit, die in dir geoffenbart wird. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen berührst. Wir bitten dich, dass du so wirkst, wie du willst in unserer Mitte heute Nachmittag. Wir bitten dich, damit wir dir näher kommen, aber vor allem, damit du verherrlicht wird in unserer Mitte, in unserem Leben. Amen. Ja, gestern, wie einige wissen, war ich in Düsseldorf bei der Einführung eines neuen Pfarrers da in der anglikanischen Gemeinde. Und nachher war ich in einer Runde so beim Eisessen im Park. Ihr Kirche ist neben dem Park, einem Park. Und ich habe da eine Theorie ausprobiert. Die haben zugestimmt, dass es im Grunde tragfähige Theorie ist. In Großbritannien haben wir neulich Wahlen gehabt. Und unsere Wahlen sind immer mehr nach der Persönlichkeit der Parteivorsteher getrimmt. Und ich denke, in Amerika ist das noch stärker der Fall. Ein Kandidat ohne Charisma hat keine Chance. Er soll einfach zu Hause bleiben. Egal wie gut seine Politik sein soll, ein Politiker ohne Charisma ist dort gar nicht glaubwürdig. Und hier in Deutschland ist es andersrum. Einem Politiker mit Charisma begegnet man eher mit Misstrauen. Man hat genug Erfahrung mit politischer Leiter gehabt, die das Volk mit Charisma beeindrucken und manipulieren. Hier wählt man lieber Politiker mit Substanz. Vor allem Substanz in ihrer Praxis, in der Umsetzung ihrer Politik. An wen könnte ich gerade denken als unsere wunderbare Kanzlerin, die nicht gerade Charisma ausstrahlt, aber in der Umsetzung viel Substanz hat. Und bei Helmut Kohl gab es natürlich auch Substanz in erweitertem Sinn. Oder vielleicht im englischen Sinn. Bei uns in der angelsächsischen Welt ist ein Politiker ohne Charisma nicht glaubwürdig. Und hier in Deutschland ist ein Politiker mit zu viel Charisma nicht vertrauenswürdig. Man möchte ihm oder ihr nicht, lieber nicht folgen. Gut, ihr könnt das nachher mit mir besprechen, ob ihr denkt, diese Theorie ist tragfähig oder nicht. Aber es muss eine Frage sein oder eine ähnliche Frage sein, die die ursprünglichen Nachfolger Jesu umgetrieben haben. Ist er glaubwürdig? Können wir uns auf ihn verlassen? Oder führt er uns in die Irre? Ist er vertrauenswürdig? Können wir zuversichtlich sein, dass er das liefert, was er verspricht? Das drinne ist sozusagen, was auf dem Etikett steht. Und unser heutiger Abschnitt liefert Material, Beweismaterial vielleicht, das auch uns hilft, diese Frage nachzugehen. Im ersten Teil geht es um zwei Menschen, die mit Jesus ins Gespräch über Nachfolge kommen. So ergibt sich meine erste Überschrift. Hoffentlich klappt das. Es sollte eine zweite Zeile da sein und dann kommt. Sehr gut. Die erste Überschrift, der Ernst der Nachfolge. Der erste Mann ist einer der religiös gut gebildeten Menschen, die sich von Jesus bedroht fühlten und ihn in den meisten Fällen ablehnten und gegen ihn kämpften. Ein Schriftgelehrter, das kommt oft im selben Satz wie die Pharisäer und Schriftgelehrten. Aber dieser war nicht wie seine Kommilitonen. Da sprach Jesus ein Schriftgelehrter an, Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Klarer und besser hätte er es nicht formulieren können, würde man denken. Das ist bestimmt, was Jesus gerne von seinen Jüngern hört. Umso mehr muss dieser Mann und alle anderen, die dabei waren, über die Antwort von Jesu gestaunt haben. Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Statt einen netten Willkommensgruß in die Nachfolge, eine eher provozierende Bemerkung. Impliziert ist, wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, bei mir zu bleiben. Egal, wo ich bin. Der muss bereit sein, mit mir unterwegs zu sein, ohne Absicherung über die Zukunft und wie alles sich entwickelt. Matthäus berichtet nicht, wie der Mann reagiert. Wir wissen aber, dass Jesus immer wieder bewiesen hat, dass er sich über eine tiefe Einsicht in die Seele des Menschen verfügt. Und ich denke, wir können davon ausgehen, er hat wahrgenommen, er hat bemerkt, wie dieser Mann tickt, was ihn treibt. Und von Jesu Antwort können wir davon ausgehen, dass der Mann es zu eilig hatte. Er sollte lieber ein bisschen darüber nachdenken, ob er wirklich bereit war, Jesus nachzugehen. Er sollte sich überlegen, ob er bereit war, diesen Kosten zu bezahlen, die vielleicht mitkommen. Jesus ruft also nicht zu einem leichten Nachfolge, sondern zu einer äußerst radikalen Nachfolge. Und Menschen, die noch nicht bereit sind, diesen Weg mit ihm zu gehen, will er eher bremsen, als sie verführen, als sie in eine Zukunft zu führen, für die sie nicht bereitet sind oder nicht bereit sind. Auch heute ruft Jesus zu radikaler Nachfolge. Und so kommen wir zum zweiten Mann, ein Jünger. Irgendwann ist einer von den Jüngern, wir wissen nicht, ob es einer der 12 war oder einer von dem breiteren Kreis, aber irgendwann ist er mit ihm ins Gespräch gekommen, nicht unbedingt direkt nach dem anderen Bericht hier, aber es kann sein, dass es gleich nachher gekommen ist. Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Das klingt wie eine legitime Bitte, sogar eine richtige Bitte. In der Kultur von damals gebührte die Eltern hoher Respekt. Es war auch im Gesetz Mose vorgeschrieben und er war Schriftgelehrt. Und Jesus hat gesagt, 2 Kapitel früher, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz abzuschaffen, sondern zu erfüllen. So muss Jesus' Antwort damals sehr hart, sogar schockierend vorgekommen sein. Er erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Und ich denke, bei uns kommt es auch schockierend an. Warum denn hat er nochmal so provozierend geantwortet? Nochmal müssen wir davon ausgehen, dass er eine tiefere Einsicht in die Seele dieses Mannes gehabt hat, als es einem anderen Menschen möglich gewesen wäre. Jesus konnte sehen, dass dieser Mann seine Nachfolge mit Einschränkungen knüpfen wollte. Der Mann wollte selbst bestimmen, genau zu welchem Zeitpunkt und unter welchen Bedingungen er Jesus nachfolgen würde. Und ich denke, das bedeutet, er war noch nicht bereit, ernsthaft und mit ganzem Herzen mit Jesus unterwegs zu sein. Aber von Anfang an war das den Jungen klar, dass Jesus alles von ihnen forderte. Wir denken an die Ersten, die er berufen hat, die Fischer waren. Und es heißt, er ruft sie und sofort verließen sie ihre Netze. Verließen sie ihr sicheres Einkommen. Alles, was Sicherheit im Leben gegeben hat. Sie verließen das, um ihm nachzugehen. Und das hat sich bestimmt herumgesprochen. Das war das Deal mit Jesus. Sofort und mit ganzem Herzen. So, wenn der erste Mann es zu eilig hatte und es nicht tief genug nachgedacht hatte, ist es mit diesem zweiten Mann umgekehrt. Er hat es nicht eilig genug. Er wollte Jesus nachfolgen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn es ihm eben günstiger oder besser gefällt. Er wollte seine Nachfolge irgendwie einschränken. So, wie ist es mit uns? Sind wir in der Gefahr, das zu eilig zu haben und die Folgen davon nicht durchzudenken? Oder sind wir eher Menschen, die es nicht eilig genug haben, die erst einiges andere erledigen wollen im Leben, bevor wir richtig mit vollem Herzen Jesu nachgehen? Es ist mir vorgekommen, dass die Worte, die ein Pfarrer einem Brautpaar am Anfang eines Traugottesdienstes spricht, auch für die Nachfolge Christi sehr passend sind. Darum darf sich in ihn, also in den Ehezustand, auch niemand unvorbereitet, leichtsinnig und lüstern hineinbegeben, sondern der Eintritt in der heiligen Nachfolge soll ehrfürchtig, überlegt, gewissenhaft, nüchtern und in der Furcht Gottes geschehen. Und freilich sind diese sehr hohe Ansprüche. Wie gesagt, waren einige bestimmt schockiert, als sie diese Worte gehört haben. Und vielleicht sind Fragen in ihren Köpfen entstanden. Für wen hält er sich? Wie kommt er auf die Idee, solche Ansprüche zu stellen? Leidet er vielleicht unter einem wahnsinnigen Sendungsbewusstsein? Ist so einer glaubwürdig? Können wir ihm vertrauen? Und ich denke, Matthäus hat hervorgesehen, dass solche Fragen in den Köpfen seiner, auch später in den Köpfen seiner Leser entstehen würden. Wie wir heute. Wir denken vielleicht, ist das nicht ein übertriebenes Selbstbewusstsein? Für wen hält er sich? Kann ich so einem Menschen vertrauen? Ist es sicher, ihm nachzufolgen? Oder werde ich dadurch große Gefahren ausgesetzt? Matthäus hat das vorhergesehen und in den nächsten Abschnitt liefert er die Antwort. Oder in den nächsten zwei Abschnitten, den nächsten zwei Berichten von Ereignissen, die passiert sind. Zuerst dann, oder das ist der zweite Überschrift, der Lohn der Nachfolge. Sehr gut. Vielleicht seht ihr jetzt, wo der Titel der Predigt herkommt. Kosten und Nützen. In der Geschäftswelt stellt man vor einem neuen Projekt und ich glaube auch während des Projektes eine Kosten-Nutzen-Analyse her. Wird es sich lohnen? Wird es auszahlen, dieses Projekt durchzuführen? Oder werden wir mehr Verluste als Gewinn haben? Der Leser wird hier, glaube ich, eingeladen, Ähnliches zu tun, sich gut zu überlegen über Kosten und Nutzen. Wir haben von den Kosten gehört. Es gibt keine Garantie, es gibt keine Bedingungen, die wir stellen dürfen. Und nun hören wir von der anderen Seite von dem oder den Nutzen. Und es geht um eine der bekanntesten Ereignisse im Leben Christi. Viele Nichtchristen, viele, die gar nicht mit Christen zu tun gehabt haben, wissen zumindest von dieser Geschichte, auch wenn sie nicht glauben, dass es tatsächlich passiert ist. Die Stillung des Sturmes. Dieser See ist noch heute dafür bekannt, dass ein Sturm schnell entstehen kann. Aber unter diesen Nachfolgern waren Fischer. Menschen, die den Bedingungen auf dem See vertraut waren. Und trotzdem war dieser Sturm so gewaltig, dass sie Angst hatten. Also nicht nur ein bisschen Kribbeln im Bauch, sondern Todesangst. Die Jungen stürzten zu ihm und weckten ihn. Herr, schrien sie, rette uns, wir sind verloren. Und seine Antwort ist nicht ganz so Friede, Freude, Eierkuchen, wie es sein Ruf heutzutage entsprechen würde. Der liebevolle Heiland, der da ist, um uns zu kuscheln, wenn wir ihn brauchen. Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihren Schranken. Es ist, als ob er auf mehr von ihnen gehofft hatte, als ob sie schon wissen sollte, dass er vor seiner Zeit nicht umkommen konnte. Schnell belehrt er sie also eines Besseren. Er stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihren Schranken und da trat eine große Stille ein. Umso mehr fragen sich die Menschen in der Menge, wer dieser sein konnte. Die fragen nicht nur sich, sondern einander. Wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Und auf der einen Seite scheint dies im Widerspruch zu den vorherigen Gesprächen zu sein. Er hat auf der einen Seite keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Und auf der anderen Seite hat er die Kraft, Wind und Wellen in die Schranken zu weisen. Wir haben einen gewissen Vorteil über diejenigen, die damals dabei waren. Wir wissen etwas mehr. Wir wissen, was dann in den nächsten Jahren passiert ist, wo alles hinausläuft. Wir sind also in der Lage, nicht nur die Frage zu stellen, wer ist das, sondern auch eine Antwort zu wagen. Wer außer Gott könnte sich über solche Macht verfügen? Und ich denke, fromme Juden, die Psalmen wie Psalm 107, die wir am Anfang gehört haben, würden auch wissen, nur Gott hat diese Macht über die Schöpfung. Und wenn das stimmt, dann kommen wir unausweichlich zu einem Schluss für unsere Nachfolge. Dieser Mann hat die Fähigkeit, uns vor allen Gefahren zu beschützen. Er hat die Fähigkeit, uns zu beschützen. Und dieser Schluss oder diese Schlussfolgerung wird dann vom nächsten Bericht untermauert und bestätigt. Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, das ist übrigens ein nicht-jüdisches Gebiet, deswegen sind Schweine da involviert, sonst wären sie nicht da, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Hier haben wir mit Begrifflichkeiten zu tun, die uns etwas fremd sind. Heute um 5:30 kam ich am Düsseldorfer Hauptbahnhof an und dachte, hier sind viele Besessene unterwegs. Ich war erstaunt, wie viele Leute im Hauptbahnhof waren, so früh an einem Sonntagmorgen. Aber die waren von einem alkoholischen Geist besessen oder vielleicht auch von anderen Drogen. Nicht von bösen Geistern, wie hier gemeint ist. Das ist eher, wo wir diesen Begriff, jemand ist besessen, benutzen würde, alkoholkrank, im Alkoholrausch oder in einem Drogenrausch und so weiter. Oder jemand, der sich ausrastet. Sagen wir vielleicht, er ist wie besessen. Das griechische Wort hinter diesem deutschen Wort besessen enthält das Wort Dämon. Eine genauere Übersetzung wäre, dass diese Männer dämonisiert waren. Sie waren von bösen Geistern getrieben. Und diese waren in der Lage, ihr Benehmen zu bestimmen und sogar ihre Stimmbänder für ihre eigene Zwecke, für ihre eigene Kommunikation zu nutzen. Die Bibel berichtet von guten Geistern, geistliche Geschöpfe, die im Auftrag Gottes aktiv sind, seine Agenten in der unsichtbaren Welt um uns her. Wir nennen die Engel. Und die Bibel berichtet auch von bösen Geistern, auch ursprünglich von Gott geschaffen, die sich von ihrem von Gott gewollten Auftrag abgewandt haben und im Auftrag des Teufels aktiv sind, sozusagen seine Agenten. Und das sind die Dämonen, die böse Geister. Viel mehr wissen wir nicht, viel mehr sollen wir nicht wissen wollen wahrscheinlich. Und einige denken, naja, das gibt es heute nicht. Wir definieren das anders, wir sehen hier eine psychologische Krankheit und so weiter. Das kommt unter den Skeptikern vor. Unter Christen kommt eher ein anderes Argument manchmal vor. Diese Geister waren während des Dienstes von Jesu besonders im Einsatz. Gottes Anwesenheit auf Erde hat sie sozusagen alarmiert und an die Barrikaden gebracht. Heute sind sie nicht mehr in dieser Weise aktiv, so argumentieren manche Christen. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die so denken. Ich würde eher sagen, der Teufel ist heute ebenso aktiv wie damals und seine Agenten auch. Es kann aber wohl sein, dass die Gegenwart Christi diese bösen Geister damals gezwungen hat, sich zu outen, sich bekannt zu machen sozusagen, sich zu offenbaren. Das würde eine gewisse Logik haben. Wenn Jesus wahre Sohn Gottes ist, Gott auf Erde in Menschenform, dann würde man erwarten, dass diese Geister sich vor ihm nicht verstecken können. Ich denke, wir sollen nicht zu schnell zum Schluss kommen, dass in einem bestimmten Fall böse Geister im Spiel sind. Aber wenn wir über einen Zeitraum merken, dass jemand nicht wächst, dass besondere Blockierungen im geistlichen Leben aufweist, oder dass der Mensch diese Blockierungen aufweist, und wenn der Mensch scheint, gegenüber den üblichen Mitteln Gottes irgendwie resistent zu sein, dann gibt es berechtigte Gründe, die Frage zu stellen, könnte hier böse Geister eine Rolle spielen, auch heute. Aber ich denke, Hauptsache im Kopf zu behalten ist, sie hassen das Gute. Sie hassen alles, was Gott gut gemacht hat. Sie hassen Jesus. Sie hassen die, die ihm folgen. Und wir kriegen keinen Freipass von ihren Angriffen, sondern wir werden ständig Anfechtungen ausgesetzt, die sie verantworten. Und was wir auf jeden Fall hier sehen, ist die Wirkung dieser Geister, wenn sie in einem Menschenleben freien Lauf haben. Es kamen zwei Besessene ihm entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. In anderen Evangelien hören wir von Betroffenen, die nicht gefesselt werden können, auch mit Ketten. Die haben eine ungeheuerliche Kraft und die tun sich selbst Schaden an. Das sind zerstörerische Kräfte, die zerstören die Menschen, die Gott gut geschaffen hat. Und was hier unmissverständlich klar ist, diese bösen Geister müssen sich vor ihm beugen. Sie können nicht schweigen. Sie können nicht getarnt bleiben. Sie geben sich preis. Und in Vers 29 sprechen sie, eben wie früher gesagt, durch die Stimmbänder der Menschen sprechen die bösen Geister. Was willst du von uns, Sohn Gottes? Schrien sie. Bist du gekommen, um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? Sie scheinen zu wissen, was auf sie zukommt. Dass Jesus sie nicht erlauben wird, dass sie diese Männer weiter gefangen halten. Und so bitten sie um eine Alternative. Sie möchte statt Menschen lieber dann Schweine quälen. In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Und in Antwort spricht Jesus nur ein Wort, überhaupt in diesem Abschnitt. Geht. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Ein Wort von Jesus reicht und sie gehen. Wobei die Wirkung ist bestimmt nicht gerade das, was sie sich vorgestellt haben. Augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See und die Tiere ertranken in den Fluten. Manche Tierliebhaber nehmen daran Anstoß, dass Jesus die Schweine diesem Schicksal überliefern. Man könnte es aber anders sehen. Für Jesus sind Menschen immer wichtiger als die Tiere. Und er ist gekommen, um Menschen freizusetzen. Das ist, was er hier demonstriert. Er will nicht nur das, er kann das auch tun. Er hat Macht über das Böse. Er hat die Fähigkeit, Menschen zu befreien. Er kann die Menschen befreien vom Schlimmsten, was uns gefangen halten kann. Und die Frage, die nun im Raum steht, ist diese: Wie stehen wir zu ihm? Die Frage nach seinem Charisma muss jeder für sich selbst antworten. Bei ihm ist es vielleicht weniger eine Frage, ob er genug Charisma ausstrahlt. Es geht eher darum, ob er das Recht hat, so viel zu verlangen. Ist es glaubwürdig, wenn er erwartet, dass wir alles loslassen, um ihm nachzugehen, und zwar sofort? Und was können wir erwarten, wenn wir das tun? Ist er vertrauenswürdig? Können wir es ihm zutrauen, dass wir in seinen Händen gut aufbewahrt sind? Dass auch wenn uns kein gemütliches Zuhause und kein bequemes Leben versprochen wird, wir trotzdem es nicht bereuen, dass wir diesem Leiter nachgehen. Ich denke, hier ist der Beweis dafür. Er hat die Fähigkeit, seine Nachfolger zu beschützen. Er hat die Fähigkeit, Menschen zu befreien. Und wenn du heute Nachmittag noch nicht in der Nachfolge bist, wenn du noch beim Überlegen bist, was auch nicht unbedingt schlecht ist, er möchte, dass die Leute sich gut überlegen. Aber wenn das für dich zutrifft, dann habt keine Illusionen. Er ruft nicht zu einem bequemen Leben, sondern zur radikalen Nachfolge. Es wird dir alles kosten. Wie bei diesem Spruch über die Trauung. Der Eintritt in der heiligen Nachfolge soll man ehrfürchtig, überlegt, gewissenhaft, nüchtern und in der Furcht Gottes geschehen. Aber was könnte besser sein, als mit diesem Beschützer und Befreier durchs Leben zu gehen? Mit dem, der diese Macht hat über die Natur und die Schöpfung. Und auch diese Macht hat über sozusagen die verdorbene Schöpfung, über die böse Mächte. Ich denke, eine Kosten-Nutzen-Analyse würden darauf kommen. Die Nutzen überwiegen die Kosten bei Weitem. Und wenn du schon in der Nachfolge bist, und wenn dann du Stürme erlebst im Leben, wenn der Teufel dich unter Druck setzt, wenn du mühselig und beladen bist, dann denkt an diesen Jesus, der für uns hier offenbart wird. Und wende dich erneut zu ihm. Und lass ihn dich beschützen und dich immer neu befreien. Lass uns beten. Lieber Jesus, allmächtiger Jesus, wir danken dir dafür, dass du beides bist. Derjenige, der uns liebt, mehr als jeder andere in dieser Welt. Aber derjenige, der mächtiger ist als jeder andere in dieser Welt. Wir hören, Jesus, dass du uns in die Nachfolge rufst, dass du uns in eine radikale Nachfolge rufst, dass du willst, dass wir bereit sind, alles loszulassen im Vertrauen auf dich. Unsere Hand in deine Hand zu geben und dich erlauben, uns zu führen, wo du uns führen willst. Wir hören das, Jesus, und wir danken für diesen Trost in diesem Abschnitt, dass derjenige, der uns beruft, auch derjenige ist, der alle Kraft auf Himmel und Erde hat. Und derjenige ist, der immer wieder bewiesen hat, dass er sein Volk beschützt. Lieber Jesu, lieber allmächtiger Jesu, wir möchten diesen Weg mit dir gehen. Hilf uns, in dieser Bereitschaft zu leben, jeden Tag. Alles loszulassen, was uns von dir fernhält. Jeden Tag bewusst in der Nachfolge mit dir zu gehen. Wir bitten das im Vertrauen auf dich. Amen.